Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Liebe Grüße nach Halle, Christian.
Ja, Fabian, viele Grüße zurück nach Freiburg, vermute ich mal, dass du da immer noch bist, oder?
Ja, bis wir gemeinsam in Frankfurt bei der Cashflow-Konferenz sind am Freitag. Ja, in der Messe in Frankfurt hätten wir eigentlich einen Podcast auch da aufnehmen können.
Das stimmt.
Aber jetzt sind wir nochmal remote unterwegs.
Ja, es zählt ja hier jeder Tag. Wir haben ja super aktuelle Themen dabei.
Absolut, ja. Vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen mit den aktuellen Steuerthemen, wer Freitag, Samstag noch nichts vorhat, kann gerne auf die Cashflow-Konferenz kommen. Größte Finanzkonferenz in Deutschland. Viele interessante Speaker und Speakerinnen, unter anderem Christian und ich, sind auf den Bühnen. Und Code Steuerfabi spart nochmal bei den Tickets. Hashtag Werbung Ende. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Steuerthemen. Ja, der Wachstumsbooster wurde beschlossen. Ging jetzt doch relativ schnell. Man hat gedacht, es kippt vielleicht noch wegen den Bundesländern, aber ja, das schon hier im Podcast besprochene Gesetz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, also heißt nur umgangssprachlich Wachstumsbooster, ist jetzt beschlossen. Also Christian, hast du dir schon dein Luxus-E-Auto bestellt?
Nee, tatsächlich nicht, nein. Das schiebe ich noch auf, ja. Erstmal muss ja Geld verdient werden, ja, so ist es ja. Und vielleicht muss ich auch was zurücklegen für steigende Personalkosten, wer weiß.
Ja, Mindestlohn ist auch noch ein Thema heute. Ganz genau. Aber ich hoffe, den erfüllst du bei dir.
Selbstverständlich. Aber ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Wachstumsbooster. Also der Bundestag hat zugestimmt. Ja, jetzt fehlt noch der Bundesrat. Aber man konnte ja lesen, dass den Kommunen die Ausfälle, die so durch diese Steuererleichterung kommen, komplett ersetzt werden und den Ländern zum Teil. Also da hat man sich als Bund großzügig gezeigt oder hatte vielleicht auch keine andere Wahl, um das Vorhaben umzusetzen, wer weiß. Jedenfalls ist deswegen wohl auch damit zu rechnen, dass der Bundesrat noch zustimmt und das dann wirklich Gesetz wird. Also ich glaube, wir haben ja immer gesagt, wartet mal noch ab mit dem Kauf von solchen Dingen. Ja, wir haben ja auch die degressive Abschreibung und eben das mit den E-Autos. Bis das wirklich Gesetz ist, wir waren ja immer noch skeptisch, aber ich glaube, jetzt kann man wirklich sagen, da müsste jetzt schon einiges passieren, dass das doch nicht kommt. Also ich würde sagen, man darf jetzt investieren ab heute eigentlich, wenn man den Podcast hört,
genau. Ja, ab morgen, also Anschaffung morgen, ja.
Also 1.7., ne?
Genau, beziehungsweise heute, wenn man den Podcast hört, wir nehmen ja Montag auf, am 30., dann ab dem 1.7., aber, also ich bin bei so Sachen, das hätte ich früher auch gesagt, aber ich bin bei so Sachen mittlerweile so ein bisschen skeptisch und glaube dem Braten immer erst, wenn er auch durch den Bundesrat ist, weil nur, weil wir irgendwie 11 Tage davor das schon im Bundestag jetzt beschlossen haben, heißt nicht automatisch, dass der Bundesrat jetzt auch noch unverändert zustimmt, ist sehr wahrscheinlich. Aber für alle, die sich vielleicht erinnern und schon mal ein E-Auto dann für 95.000 Euro anschaffen wollten, also es ist halt erst immer, sei mal durch, wenn es dann durch den Bundesrat auch ist und auch verkündet ist. Aber ich sage mal so, zu 95% könnten wir jetzt in den Laden gehen und sich ein E-Auto anschaffen. Ja. Aber wie gesagt, sicher ist immer sicher. Am 11. Juli ist es im Bundesrat und dann werden wahrscheinlich schon einige E-Autos kaufen. Ich meine, wir haben es in der letzten Folge auch schon mal ausführlich besprochen, auch mit der Betriebsaufgabe. Da hat ein Finanzamtsbetriebsprüfer einen interessanten Hinweis gebracht. Also gibt es da interessante Gestaltungsmöglichkeiten auch für Leasinggesellschaften etc. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht gehen wir noch mal kurz im Schnelldurchlauf durch das Gesetz. Also E-Auto haben wir schon angesprochen, neben der 75-prozentigen Abschreibung im Anschaffungsjahr, dann auch die 100.000 Euro Pro-Listenpreisgrenze für die günstige 0,25% Regelung, dann 30% Abschreibung für 3 Jahre. Das ist ja wirklich ein Investitionsbooster. Dann haben wir, ja, vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein, nachher der Körperschaftsteuersatz, aber vielleicht davor nochmal, Tesorierungssteuersatz sinkt, ja, auf 25% ab dem Jahr 2032 und gestaffelt dann ab 2027, dann Forschungszulage wird verbessert. Vielleicht nochmal einen Satz zur Körperschaftsteuersenkung. Die ist ja auch drin, ab 2028 dann erst um 1 Prozentpunkt und dann gibt es dann 10% ab 2032. Das ist zwar erstmal eine sehr große Steuerentlastung, aber ja, ab 2032 eben erst voll, dann bei 10%. Das hätten wir aus meiner Sicht nochmal ein bisschen schneller machen können. Oder wie siehst du das, Christian?
Auf jeden Fall, aber es ist ja kein Geld da im Haushalt, glaube ich, dafür, das schneller zu machen. Ja, man erhofft sich ja jetzt, glaube ich, dass die Wirtschaft ein bisschen anspringt oder plant das auch mit ein in den Haushaltsplan, damit das alles so aufgeht, dass die Wirtschaft anspringt. Ich habe gelesen, eigentlich ganz lustiger Kommentar, allein aus der Tatsache, dass es die neue Regierung gibt, erhofft man sich, dass die Unternehmen da jetzt ein bisschen optimistischer in die Welt blicken und mehr investieren. Ich glaube, das allein reicht nicht. Ja, und jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Gesetz, mag man nicht abstreiten, dass das eine oder andere Auto dafür mehr gekauft wird. Aber ob das wirklich dazu führt, dass dann die Wirtschaft wieder floriert, mal schauen.
Na, und obwohl ich am Abend des Ampelbruchs Friedrich Merz noch höchstpersönlich die Hand geschüttelt habe, hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, dass er bei der Stromsteuer wieder zurückgerudert ist für die Verbraucher. Ist natürlich auch wegen den klammen Haushaltskassen, witzigerweise auch ein Social-Media-Video drüber gemacht worden. Er hat sehr diplomatisch, sehr politisch korrekt zwar, aber er auch sehr politisch eben ausgedrückt, dass die Stromsteuer dann nicht für die Verbraucher gesenkt wird, sondern nur für die Industrie und für die Landwirtschaft. Da hätte man sicherlich mit mehr gerechnet. War auch in jedem, ich glaube, das war so eine Steuersenkung, die durchweg in den Wahlprogrammen, also auch von Grünen etc. Drin stand. Und die kommt jetzt nicht für Verbraucher und nur für die Industrie und für die Landwirtschaft. Da hätte man auch mit mehr gerechnet, also ich zumindest.
Ja, also ich glaube, das wäre ja auch etwas gewesen, wo man geht ja auch vielleicht immer so ein bisschen rum, dass man das Versprechen hat, ja, die kleinen Leute und so, die müssen auch mal wieder entlastet werden und die hohe Inflation, die, jetzt flacht sie ja wieder ein bisschen ab, aber es gab ja schon Zeiten, wo die Preise sehr stark gestiegen sind und hier könnte man ja vielleicht wirklich auch schnell einen guten Effekt erreichen. Vielleicht sagen wir auch nochmal, worüber wir da eigentlich sprechen. Ja, die Stromsteuer beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Der Kilowattstundenpreis in Deutschland, ja, ich glaube, der liegt gerade so bei 28 Cent. Das heißt, da hätte man schon eine spürbare Erleichterung erreichen können. Kommt immer drauf an, ne, was man da sagt. Aber ich glaube, so um die 100 Euro im Jahr wären da schon mehr übrig geblieben, wahrscheinlich, dann einfach durch geringere Strompreise. Und so ein bisschen absurd ist das ja auch, ne? Das ist ja so eine Steuer auf die Steuer eigentlich, also eine Doppelbesteuerung irgendwo auch durch die Umsatzsteuer, die dann auch nochmal erhoben wird, mit auf die Stromsteuer, sodass man insgesamt auch sagen kann, die Stromsteuerbelastung liegt eigentlich bei 2,44 Cent die Kilowattstunde. Aber gut, das nur zur Vollständigkeit halber. Ja, und Deutschland hat ja immerhin immer noch die höchsten Strompreise weltweit. Natürlich bei Verbrauchern kann man ja sagen, ja, ist ja egal, die sollen das ruhig bezahlen. Wichtig ist ja, dass die Unternehmen niedrige Strompreise haben, aber ich glaube, ja, dass das schon auch für viele so ein Thema gewesen wäre, das sie gerne umgesetzt gehabt hätten, ne?
Absolut, ja. Was umgesetzt wird, ist der Mindestlohn. Das wird ein paar Unternehmer, Unternehmerinnen nicht so freuen. Da hat die Mindestlohnkommission beschlossen, dass der Mindestlohn ab dem nächsten Jahr auf 13,90 Euro pro Stunde hochgehen soll, ja. Ja, das ist dann, sage ich mal, für einige nicht so erfreulich.
Aber immerhin, wir können ja mal festhalten, dass es die Mindestlohnkommission entscheiden durfte. Ja, also vielleicht das nochmal kurz zur Einordnung. Das ist ja so eine eingesetzte Kommission, die besteht aus Arbeitgeberverbänden, also Vertretern von Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmerverbänden, Gewerkschaften dann wahrscheinlich, ich glaube, das sind insgesamt 9 Personen, meine ich. Und die entscheiden eben gemeinsam, was denn jetzt für einen Mindestlohn für angemessen wäre. Und da gab es ja viel Druck aus der Politik und auch Wahlkampfversprechen. Ja, auch gerade die SPD hat ja da ganz klar gemacht, also die 15 Euro, die sehen sie schon, ja, und das wollen sie dann schon haben, 15 Euro Mindestlohn, und das war ja eigentlich so eine Art Wahlversprechen, und da hatten ja viele auch schon so die Befürchtung, dass man vielleicht die Mindestlohnkommission dann abschafft und einfach sagt, nö, Tarifautonomie und was Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, ist uns egal, wir wissen es besser, ja, welcher Lohn der richtige ist, wir Politiker, das steckt ja da so ein bisschen dahinter, die Idee. Und man kann ja fast ein bisschen erleichtert sein, dass man jetzt weiterhin auf die Mindestlohnkommission vertraut. Wobei ich schon, ja auch wenn ich mir vorstelle, ich wäre da in dieser Mindestlohnkommission und müsste da jetzt entscheiden, in welcher Rolle auch immer, als Arbeitgebervertreter oder Arbeitnehmervertreter. Und du hast dann so einen politischen Druck, ja. Ich glaube, wenn man da jetzt nicht mit einer deutlichen Steigerung gekommen wäre, das hätte ja schon ganz schön Stress gegeben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so, also sicherlich ist diese Kommission autonom und so, aber ob das so clever ist, dann so stark da das Ergebnis zu beeinflussen, spricht, glaube ich, nicht für ein gutes Verständnis des Arbeitsmarktes oder wie so ein Markt funktioniert auch.
Ja, wenn man sich noch an die Plakate der SPD erinnert und natürlich auch an manch Planungen, dann ist man selbst jetzt ab dem 01.01.2027 eben noch unter den 15 Euro, dann 14,60 Euro. Ja, ich glaube auch, es macht Sinn. Man hat ja deswegen auch die Mindestlohnkommission eben ins Leben gerufen, dass sich eben Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter da austauschen und einen wirtschaftlich sinnvollen Weg finden. Es ist natürlich schon so, ich verstehe natürlich auch jeden, der jetzt dann irgendwie bei gut 1.700 Euro netto in der Steuerklasse 1 sagt, okay, da kann ich keine großen Sprünge machen. Was natürlich aber auf der anderen Seite schon so ist, ja, dass man natürlich nicht nur diese 2.409 Euro brutto bei einer 40-Stunden Vollzeitstelle hat, sondern natürlich auch noch die Lohnnebenkosten, ja, die Sozialabgaben auf der Arbeitgeberseite, die Umlagen, Berufsgenossenschaftsbeitrag, dann gegebenenfalls auch die Kosten für die Lohnabrechnung bei einer Steuerkanzlei und so weiter, dass man natürlich, sagen wir mal, die Löhne erstmal stemmen muss. Und gerade bei Branchen, die jetzt nicht so margenstark sind, beispielsweise in der Gastronomie oder im Reinigungsgewerbe, ja, da ist natürlich schon so, wenn dann jemand irgendwie mit Nebenkosten, ja, dann, 3.000 Euro verdient, sagen wir, das ist das absolute Minimum, dann wird es natürlich schon kritisch. Ja?
Naja, und du darfst ja auch nicht die Arbeitgebersicht vergessen. Am Ende muss dieses Gehalt ja auch verdient werden und du hast ja immer einige Risiken, die du tragen musst, wenn du Personal beschäftigst, ja, Krankheit, Schadenersatz, was weiß ich, also nur weil der Mitarbeiter dann eben 3.000 Euro dich kostet mit Arbeitgeberanteil, willst du natürlich mindestens, dass der dir eigentlich 6.000, 7.000 Euro Umsatz einbringt, damit das überhaupt ein lohnendes Geschäft ist, das Personal zu beschäftigen. Das heißt natürlich auch am Ende, dass die Arbeitgeber überlegen müssen, ja gut, wo hole ich mir das Geld dann her? Naja, muss ich halt die Preise erhöhen? Ist ja eigentlich klar, dass das dann die Folge ist. Weil gerade in diesen Branchen mit vielleicht, wo nicht so hohe Löhne gezahlt würden, also keine Ahnung, Gastronomie oder Dienstleistungsbranche, da gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht viel Spielraum, dann zu sagen, ja gut, verzichte ich halt einfach auf ein bisschen Gewinn, ja, zahle ich halt mehr Gehälter und die Umsätze lasse ich gleich. Das wird natürlich dann nicht passieren, sondern es wird 1:1 oder vielleicht sogar noch stärker in die Preiserhöhung gehen, wäre zumindest meine Erwartung.
Absolut, ja.
Wobei viele sagen ja auch, da habe ich so nochmal drüber nachgedacht, als der Mindestlohn eingeführt war, das war 2015, ja, das erste Mal mit 8,50 Euro. Ich kann mich noch erinnern, ich bin seit 2014 Steuerberater und da war einer meiner ersten Tätigkeiten, dass ich tatsächlich auch einen Vortrag gehalten habe über den neuen Mindestlohn. Und da waren alle so in Aufruhr und haben gesagt, das klappt niemals. Ja, da gab es ja teilweise noch Löhne von 5 Euro die Stunde, gerade hier in Ostdeutschland. Und alle haben gesagt, niemals, das wird zur Arbeitslosigkeit führen und die Wirtschaft geht den Bach runter und so. Und ich war da auch sehr skeptisch und bin auch, hört man vielleicht zwischen den Zeilen raus, auch jetzt kein super Verfechter des Mindestlohns. Aber was man ja doch sagen muss, ist, dass es irgendwie funktioniert hat. Ja, also wir sind jetzt von letztendlich in manchen Branchen bei 5 Euro ganz normalem Stundenlohn, dann auf 8,50 Euro Mindestlohn und jetzt sind wir irgendwie bei 13,90 Euro landen wir jetzt und wir haben keine Massenarbeitslosigkeit, ja. Das spricht vielleicht doch dafür, dass man mit so einem Instrument irgendwie die Wirtschaft arbeiten lassen kann. Ja, andererseits, ich weiß nicht, ich habe letztens auch wieder gelesen, die Bürgergeldausgaben sind die zweithöchste Kostenposition im Bundeshaushalt. Vielleicht gibt es ja doch Hürden, Jobs anzunehmen oder dass eben Jobs für bestimmte Personen nicht mehr vorhanden sind, weil die Löhne so hoch sind oder weil es eben durch die Lohnpreisspirale, die vielleicht doch irgendwo in Gang gesetzt wurde, jetzt einfach so teuer ist zu wohnen, ja, weil Handwerker so teuer geworden sind oder auch Lebensmittel zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube, letztendlich einen gewissen negativen Effekt wird man dann schon irgendwo haben.
Ja, oder eben Produktionsverlagerungen ins Ausland und so weiter und so fort. Ja, ich denke, es hat schon eine Auswirkung, aber wie du sagst, ich habe das am Anfang auch eher kritischer gesehen und am Ende funktioniert es ja doch noch, ja, jetzt schauen wir mal, ja, die Bärbel Baas muss es jetzt umsetzen, ja, hat da auch wenig Spielraum, also die Bundesregierung kann jetzt nicht sagen, okay, was weiß ich, wir haben eine Arbeitsministerin von der SPD, wir haben jetzt doch gern 15 Euro, also die muss es jetzt umsetzen und dann schauen wir mal, ja, aber ist wahrscheinlich wirtschaftlich jetzt erstmal sinnvoller, dass der auf 13,90 Euro die Stunde steigt und nicht gleich auf 15 Euro, ja, ja. Auch wenn sie es sicherlich ein paar gewünscht hätten.
Ja. Vielleicht gibt es ja die Gastronomen, die dann doch sagen, sie lassen die Preise diesmal unangetastet und drucken nicht schon neue Speisekarten, weil sie ja immer noch auf die Umsatzsteuersenkung hoffen. Da ist jetzt erstmal auch kein Wort mehr drüber gesprochen worden, oder?
Ja, auch interessant, ja. Gut, die soll zum 01.01.2026 kommen. Aber wenn man mal sieht, wie lange solche Gesetze natürlich auch brauchen, das ist schon ganz interessant, dass da auch kein Wort mehr drüber verloren wird. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also die ersten Auswirkungen sind schon sichtbar. Der Lars Klingbeil hat beim SPD-Parteitag nur noch 66,4% Zustimmung bekommen. Ja. Ich glaube, da ist die SPD auch nicht so amused, was da so abgeht. Aber gut, ja, so ist es. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und wie sich die Lage entwickelt. Zumindest in den USA hat sich's wieder ein bisschen entspannt.
Ja, voll interessant eigentlich. Ja, da gab es ja diesen G7-Gipfel, wo ja über alles Mögliche gesprochen wurde, verschiedenste Kriege und so weiter. Also, und aber es ging ja irgendwie auch um Steuern, ja. Und das ist natürlich jetzt hier für uns besonders interessant. Denn vielleicht nochmal zum Kontext. Wir haben ja hier in den USA den großen Zollstreit, ja. Und zusätzlich kam jetzt noch hinzu, dass Donald Trump da auf die Idee gekommen ist, uns ein bisschen mehr unter Druck zu setzen mit seinem Big Beautiful Bill und da eben noch so eine Strafsteuer reinzubauen für Dividendenausschüttungen von amerikanischen Unternehmen an Anleger aus, wie hieß es da so schön? Ich habe den Begriff nicht mehr so richtig auf der Zunge, also bösen Staaten oder
Ich weiß auch
also,
nicht mehr.
Nee, oder also jedenfalls, wenn du als Staat der USA unfair gegenübertrittst, so ja, kann man es vielleicht. Und da sollte, also das ist das mit dem Steuern auf Ausschüttung von Aktien ist das eine. Das betrifft natürlich viele, auch vielleicht Privatanleger, aber ich glaube auch Unternehmen wären stark betroffen gewesen, weil ja da viele deutsche DAX-Konzerne natürlich ganz viel USA-Geschäft haben und wenn die dann die Kohle sich da zurückholen hier zur Zentrale, dann hätte man natürlich auch viel Geld und Zusatzsteuern verloren. Das hätte sich, glaube ich, schon relativ stark auch bemerkbar gemacht. Und da hatten wir jetzt alle so ein bisschen Sorge, dass das kommt. Und irgendwie auf dem G7-Gipfel muss es dann gelungen sein, das wegzuverhandeln. Weil diese Section 899, die da kommen sollte, ist wohl jetzt aus diesem Big Beautiful Bill rausgefallen. Ja, also das gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die Amerikaner streiten sich da immer noch drüber, weil da viele nicht mit einverstanden sind, was da noch so drin steht. Aber zumindest diese Passage für uns ist erstmal weg.
Ja. Absolut, ja.
Und worum ging es da eigentlich? Also was haben wir den Amerikanern jetzt angeboten? Da ging es ja einmal um das Streitthema dieser Mindeststeuer, ja. Vielleicht nochmal kurz, was ist das? Das gibt es in Deutschland oder in der EU seit 2024. Wir mussten das umsetzen aufgrund einer EU-Vorgabe. Ich glaube, Japan macht noch mit. Und eigentlich wollte auch die USA mitmachen. Also da geht es einfach darum, okay, wenn ein Unternehmen im Ausland Geschäftstätigkeiten hat, gibt es ja in der Regel diese Doppelbesteuerungsabkommen, die sagen eben, ja, dort, wo die Substanz ist, wo das Geld verdient wird, dort muss man auch die Steuern zahlen. Ja, also wenn du eine Fabrik beispielsweise in Ungarn hast, wo es nur 9% Steuern gibt und da dort Produkte produzierst, musst du die Steuern in Ungarn zahlen. Und wenn du dann den Gewinn dort erwirtschaftest, kannst du den Gewinn nach der Steuer nach Deutschland überweisen. Und in Deutschland bleibt das steuerfrei, weil es kommt ja aus einem Werk in Ungarn, ja, zum Beispiel. Das ist ja ganz klar unstrittig, dass das auf der Welt so in der internationalen Besteuerung funktioniert. Und jetzt hat man gesagt, naja, Moment, es gibt ja diese so viele Steueroasen und es ist ja unfair, so einen Steuerwettbewerb nach unten zu haben. Also dass letztendlich immer wieder so bestimmte Länder dann so Schlupflöcher anbieten. Da gehören natürlich auch teilweise europäische Länder dazu, ja, wie die Niederlande oder Irland. Oder natürlich auch verschiedenste Inseln, die dann eben sagen, naja, wenn ihr bei uns euren Sitz habt und hier eure Lizenz ansiedelt, dann zahlt ihr quasi keine Steuern und die deutschen Gesellschaften müssen euch dann Lizenzabgaben zahlen, die ihr über unser Land fließen lassen könnt und am Ende zahlt ihr keine Steuern. Und da hat man natürlich gesagt, finden wir eigentlich doof, hier so als OECD oder als große Unternehmen, die Industrieunternehmen haben und hier teure Sozialsysteme unterhalten müssen, dass wir uns hier diesem unfairen Steuerwettbewerb stellen müssen nach unten. Und da haben dann eben eigentlich, ursprünglich war so die Idee, das war noch vor der Trump-Ära, ja, dass man sich einfach auf der Welt zusammenschließt, alle großen Staaten, auch China, Indien und so weiter sollten mitmachen. Und wir machen so eine Mindeststeuer und sagen, egal wo die Unternehmen tätig sind, die müssen nachweisen, dass sie in jedem Land mindestens 15% Steuern zahlen. Ansonsten erheben wir das einfach nach. Und genau das hat eben Deutschland auch schon umgesetzt, ja, und andere EU-Länder auch. Da war ich auch bei verschiedensten Vorträgen. Also das ist auch ein Heidenaufwand natürlich, ja, weil du jetzt bei großen Unternehmen, das gilt für alle über 750 Millionen Euro Umsatz, könnte man jetzt sagen, sind nur große Konzerne, aber gut, das sind ja in Deutschland auch echt viele, die mehr als diese 750 Millionen Euro Umsätze machen. Die müssen natürlich jetzt ihre ganze Buchhaltung und die ganzen Tochtergesellschaften und Aktivitäten im Ausland daraufhin prüfen, wie hoch die Steuerquote im Ausland ist. Und wenn die eben unter 15% liegt, muss man die Differenz noch in Deutschland nachversteuern. Und ich habe mal versucht herauszufinden, welche Unternehmen das so betrifft. Ich habe gefunden, BASF ist das wohl zum Beispiel. Die haben wohl viel Holding-Gesellschaften in den Niederlanden, ja, wo die dann ihre Beteiligung gebündelt haben. Und deswegen konnten die dann bisher ihre Steuerquote senken. Und das müssten sie jetzt eben in Deutschland nachzahlen. Oder ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe, Autowerk in Ungarn, wie ich gerade schon sagte, dort zahlt man nur 9% und das muss man eben die 6%, um dann auf die 15% zu kommen, muss man dann in Deutschland nachzahlen. Und jetzt ist halt das Verrückte, dass eben mit dem Abtritt von Joe Biden, der Trump dann natürlich gesagt hat, ja, mit diesem Quatsch will ich nichts zu tun haben, ich will niedrige Steuern, ja, lasst mich in Ruhe mit den 15% und lasst auch vor allem meine amerikanischen Unternehmen damit in Ruhe. Und das war wohl auch ein strittiger Punkt, weswegen da eben auch diese Strafsteuern hier uns angedroht wurden. Und da jetzt hat man sich eben drauf geeinigt, dass man so einen Side-by-Side-Kompromiss geschlossen hat, dass man eben gesagt hat, okay, die US-Konzerne nehmen wir von der globalen Mindeststeuer aus, ja, in Europa, Kanada, Japan. Und im Gegenzug lassen wir das mit den Strafsteuern und ihr könnt damit eurer Mindeststeuer machen, was ihr wollt, aber lasst unsere Unternehmen damit in Ruhe. Und ja, jetzt ist natürlich interessant, also ich finde das äußerst spannend, ja, dass man sich auf so einem Gipfel dann auch schneller auf sowas einigen kann und ist ja irgendwie auch gut, dass man da Klarheit hat, aber für mich stellt sich jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt noch mit der Mindeststeuer, wenn die großen anderen Länder nicht mitmachen, ja, also wenn wir jetzt hier, ist ja ein Wettbewerbsnachteil, ne? Wenn man jetzt offensichtlich in Ungarn Autos produzieren kann und da auch nur wenig Steuern zahlen muss. Und wenn das hier unser VW-Konzern macht, zahlt er trotzdem 15% Steuern, wenn er in Ungarn produzieren lässt. Und wenn das jetzt eben, keine Ahnung, Ford macht oder so, ja, aus den USA, müssen damit nichts, müssen diese hohen Steuern nicht zahlen, ja. Und ich glaube, das sollte man dann nochmal diskutieren, ob diese Mindeststeuer überhaupt noch Sinn macht, oder?
Was ja, ja. Ja, also so eine Mindeststeuer macht ja eigentlich nur Sinn, wenn sie mehr oder minder flächendeckend über alle Länder gilt, weil sobald es bröckelt und USA ist ja ein riesiger Markt, ja, dann macht schon, sagen wir jetzt, nicht keinen Sinn, aber auf jeden Fall mal weniger Sinn. Und ich finde auch, das ist ein großer Deal gewesen, ja. Und da muss man schon schauen, dass eben, wie du gesagt hast, nicht die deutschen Unternehmen jetzt benachteiligt sind, ja, im Gegensatz zu irgendwie, ja, amerikanischen Unternehmen in den Branchen, was weiß ich, Automobilbranche und so weiter und so fort. Also, ja, Frage ist halt, ob so eine globale Mindeststeuer dann für uns nicht eher mehr schadet, als dass sie bringt. Ich meine, hier national, da sind wir eh bei im Schnitt 29,9% Steuern bei Kapitalgesellschaften. Da muss man eh nicht drauf schauen. Ja. Das wird man ja mal senken. Ich meine, jetzt haben wir es ja eingangs angesprochen, Körperschaftssteuer wird ja gesenkt. Aber klar, wenn man natürlich internationale Geschäfte macht, steht man auch im Wettbewerb mit anderen internationalen Unternehmen. Und ja, muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht so gut, dass jetzt da den USA so nachgegeben wird. Und wirtschaftlich kann ich die USA natürlich nachvollziehen, aber für uns ist es nicht so knorke. Ja.
Jetzt könnte man ja auch vermuten, dass Deutschland alle Geldprobleme mit dieser Mindeststeuer beseitigen könnte, weil es wird ja in den Medien auch immer so dargestellt, dass das so ein Riesenthema ist, diese Steuer verschwenden oder Steuerschlupflöcher, ja, und dass das eben das größte Thema ist. Aber wenn man sich das dann mal anguckt, also besondere Steuermehreinnahmen hat Deutschland durch diese Mindeststeuer gar nicht, weil was einfach passiert ist, dass andere Staaten in der Regel, wo man eben diese niedrigen Steuern zahlen musste, einfach dann jetzt zukünftig selber diese Steuer erheben, ja. Also das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel die Niederlande da diese Steuerschlupflöcher für Lizenzen, nenne ich es mal so, auch wenn das sicherlich gleich kritisch benannt ist, ja, warum soll man Lizenzen, die ja irgendwie aus Forschung resultieren, nicht steuerlich begünstigen, kann man ja drüber reden. Aber wenn man das jetzt mal so negativ betrachtet und dieses Schlupfloch wird dann halt von Niederlanden geschlossen, indem die selbst sagen, na gut, wenn jemand eine Mindeststeuer in einem anderen Land zahlen muss, dann erheben wir die lieber erstmal, sodass eigentlich bei uns hier gar nicht viel mehr von dieser Mindeststeuer ankommt. Und insofern, dass bei uns einfach nur ein großer Aufwand ist. Und ich glaube, 100 Millionen oder so schätzen die Unternehmen für diese Deklaration. Und ich meine, Fabian, wir sind ja jetzt beide hier steuerlich ganz bewandert, würde ich jetzt einfach mal so selbst lobend hier sagen. Aber so eine Mindeststeuererklärung könnte ich dir jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Und ich war tatsächlich da auch schon bei Fortbildung und so. Und da sitzen da halt so die Creme de la Creme des internationalen Steuerrechts, ja, wo du halt weißt, ja, klar, verdienen die ja alle 300.000 Euro im Jahr. Ist ja auch richtig so, ist alles anspruchsvoll. Aber da hast du halt wirklich nur die High Potentials, ja, die sich mit diesen Themen hier auseinandersetzen. Also das ist kein günstiger Spaß. Ja. Da bist du, glaube ich, sehr weit weg vom Mindestlohn, diese Themen überhaupt zu ermitteln, ja. Und also für uns eigentlich nur ein riesen Wettbewerbsnachteil. Ja.
So viel zum Bürokratieabbau.
Ja, ich bin ja auch immer so ein Steuerwettbewerb. Ich weiß gar nicht, klar, das darf jetzt, wenn man jetzt so überlegt, okay, da gibt es halt so Länder, irgendwelche Inseln oder so, wo du dann quasi gar keine Steuern zahlst und hast dann nur einen Briefkasten und so. Das ist sicherlich alles zu bezweifeln, aber so ein gewisser Steuerwettbewerb ist doch echt ganz gut, oder? Also, dass man auch so mal, also weil offensichtlich will ja hier gerade niemand darüber sprechen, mal an den Ausgaben vielleicht auch was zu schrauben oder zu schauen, ob es da irgendwie Effizienzen zu heben gibt. Und das ist doch dann die einzige Chance, durch einen Wettbewerb mit anderen Ländern das vielleicht doch nochmal stärker aufgezeigt zu bekommen, dass man da sich irgendwie mal drehen müsste, um die Ausgaben anzugehen.
Ja, ich glaube, da bist du relativ einsam, weil ich habe eine Umfrage gemacht bei Instagram, bei mir auf dem Kanal. Da haben etwa 10.000 Leute abgestimmt, sind die Unternehmenssteuern in Deutschland zu hoch? Und da haben gut ein Drittel, die wussten nicht, was sie abstimmen sollen, haben sie weiß nicht angelegt, und ein Drittel haben dann gesagt, nee, die sind nicht zu hoch. Ich habe bei der Umfrage aber mal diese Grafik vom Bundesfinanzministerium eingeblendet, wo man dann sieht, okay, wir sind rein auf Unternehmensebene mit 29,9% schon ganz vorne mit dabei, ja, während andere da wirklich ja viel weiter hinten sind. Ja, ich muss hier gerade mal die Grafik nochmal auf Rufen. Ja, da sind wir zum Beispiel, also wir sind bei 29,9%, wie gesagt. Und dann, wenn man jetzt mal EU-Staaten nimmt, so wie Polen, ja, die sind zum Beispiel bei 19%, unsere Nachbarn. Also über 10 Prozentpunkte weniger. Ja, aber ich glaube auch, ich meine, die meisten sind natürlich keine Unternehmer, Unternehmerinnen. Dann habe ich mal so einen Fragesticker gemacht, warum die Leute mit Nein stimmen. Konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen und deswegen habe ich es mal nachgefragt und dann haben viele gesagt, ja gut, hier Infrastruktur, Bildung, Schulen und so weiter, muss ja auch finanziert werden, ne? Ist natürlich ein valides Argument, andererseits muss man natürlich schauen, dass man da nicht irgendwie den Anschluss verliert, wenn jetzt zum Beispiel in Polen, ja, auch EU irgendwie Nachbarland dann 19% Unternehmenssteuern sind im Schnitt und bei uns 29,9%. Ja. Also, aber die Senkung von Unternehmenssteuern ist, sagen wir, scheinbar in der Breite der Bevölkerung trotz dem sehr hohen Niveau in Deutschland. Ja, Japan ist noch vor uns, 30,4% und Malta, das sind die einzigen zwei Staaten hier in der Übersicht, wobei bei Malta gibt es ja, das ist Malta-Holding-Modell, wo man gegebenenfalls auch, zumindest wenn man es einigermaßen richtig anstellt, dann weit drunter kommt, also unter die 30%. Aber ich glaube, da bist du jetzt, das ist nicht so breite Masse, will jetzt nicht die Unternehmenssteuern senken, glaube ich. Zumindest wenn man den knapp 10.000 Leuten trauen soll, die abgestimmt haben bei mir in der Story.
Mhm. Ja, und das Verrückte ist ja, da wird ja dann jetzt immer dieses Argument mit der Infrastruktur und so, ne, das ist ja total valide und Schulen und so, ist ja klar, Bildung, dass man da jetzt nicht vielleicht sparen sollte. Und das gibt's ja immer wieder so Geschichten, auch jetzt bei mir im Umfeld, Lehrer, die dann in so einer ganz abgeranzten Schulen unterrichten müssen und so, das ist ja eigentlich wirklich kaum zu ertragen, ja, so eine Situation, wo man sich dann schon fragt, okay, kann denn dafür nicht Geld da sein, dass man ordentliche Schulen hat, wo es nicht ständig reinregnet oder sowas. Aber wenn man dann halt mal schaut, wo gehen eigentlich die ganzen Einnahmen hin, ja, dann stellt man ja fest, ganz am Anfang, ganz groß ist eben zur Stützung der Sozialsysteme vorrangig die Rente, ja. Und da könnte man ja so leicht durch eine Kapitalumlage oder durch Reformen vielleicht auch die Haltelinie ein bisschen anpassen, dass da jeder so seinen Teil zu beiträgt, was erreichen und dass man sich da völlig verweigert, das Thema anzugehen. Ich meine, dann ist ja klar, also das ist es ja gut, dass es einen internationalen Wettbewerb gibt, der irgendwann jetzt mal aufzeigt, hey Leute, so ist das nicht gut, wie ihr das macht. Dann wandern die Unternehmen ab und irgendwann wird man vielleicht dann aufwachen, ja. Also komme mir jetzt hier schon vor, wie der Podcast von BTO oder so dargestellt hat, den wir hier auch mal hatten. Aber, naja.
Ja, naja, also es bleibt spannend.
Aber deine Social-Media-Community, meine ist ja bei weitem nicht so groß, aber meine schreibt so gefühlt unter jedes Video, Steuern sie drauf.
Ja, die Leute
gibt es natürlich auch, ja,
die da gar kein Gespür für haben. Wenn man anonym natürlich abstimmen kann, ist dann was anderes. Die Frage ist immer, was ist so die breite Masse? Und hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, müssen wir mal bei den privaten Steuern vielleicht machen, das wäre auch nochmal interessant. Ja, aber so ist es. Wir werden es nicht ändern, was kann man machen, man kann sich fortbilden. Da nochmal ein Hinweis, ja, Christian und ich sind am Freitag in Frankfurt in der Messe bei der Cashflow-Konferenz. Ich glaube, du bist um 12 und nicht irgendwie um 11.15 Uhr oder sowas, gell?
Ich glaube schon, Fabian. Das heißt, du bereitest dann alle schon mal vor.
Mit ich sag dann alle zu Christian. Ja.
So, das würde ich mir so wünschen.
Genau. Ja, das können wir machen, wenn ich dran denke. Ja, wunderbar, sehr gut. Dann hört.
Warte, lass mich mal noch einen Hinweis geben. Ich glaube, der hängt damit wahrscheinlich auch zusammen. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Außenpolitik-Experte, aber vielleicht eine Erwähnung ist es schon wert. Hier mit unserer Mindeststeuer und dieser Strafsteuer, die wir gerade schon besprochen hatten. In den Verhandlungen ist wohl auch eingeflossen. Wir haben ja hier in den in der EU diesen Digital Markets Act, ja, wo also dann auch die Tech-Konzerne gezwungen werden sollen, ihre Systeme zu öffnen. Ja, also ich glaube, da geht es um solche Dinge wie Apple muss auch einen anderen App Store zulassen und ja, man muss sich da eben auch öffnen für andere Angebote und darf ja nicht so monopolmäßig unterwegs sein. So ist zumindest mein Verständnis davon. Und da sollen die Konzerne auch ein weiteres Mitspracherecht bekommen, wie das Ganze umgesetzt wird. Ich vermute mal, dass diese Einigung da irgendwie auch mit zusammenhängt, dass man sich da bewegt hat. Vielleicht, das kann man ja dazu.
Absolut, ja. Und falls jemand aus Freiburg kommt, nochmal Eigenwerbung in der Sache, morgen, beziehungsweise wenn ihr es hört, heute um 18 Uhr gibt es einen Live-Podcast mit mir in der Badischen Zeitung am Schlossbergring. Also falls ihr auch ein Freiburger zuhört und morgen Abend noch nichts vorhat, könnte es spannend werden, ja, mit der Badischen Zeitung.
Schlossbergring, ist das so ein Freiburger Hotspot?
Nee, das ist einfach okay. Nur eine Adresse. da ist so ein, ich weiß gar nicht, was da früher drin war. Da gibt es so ein leerstehendes Häuschen und da sind immer verschiedene so Pop-Up-Stores drin. Und die Badische Zeitung macht jetzt so eine Pop-Up-Redaktion da rein und macht eben dann irgendwie eine Woche so Live-Podcasts und ich mache morgen den Startschuss um 18 Uhr, beziehungsweise wenn ihr es hört, heute, also am Dienstag, und kann man sich auch dann live auf YouTube anschauen. Das Einzige, was mich ein bisschen bedenklich stimmt, sind die wahrscheinlich dann 33 Grad morgen Abend. Ja, ich hoffe, dass es zumindest mal irgendwie ein Lüftchen da durchzieht, weil sonst könnte es ja schwitzig werden. Aber wer mich mal live sehen will, aus Freiburg kommt, der ist hiermit recht herzlich eingeladen.
Ja, dann viel Spaß und bis Freitag in Frankfurt und genau. Bis nächste Woche an alle Zuhörer.
So machen wir's. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.